Hier ist CB-Funk, der Computerwiss-Podcast. Herzlich willkommen zur 71. Episode mit Fabian und Jan. Hi Fabian.
Hi Jan.
Ja, wir haben eine Episode vor der Irrsinnswoche, der zweiten Irrsinnswoche dieses Jahres. Wir hatten ja in der zweiten Januarwoche die CES, die Consumer Electronics Show 2024 und schwupp, kaum hat man sich's versehen, ist auch schon Computex 2024 in der kommenden Woche in Taiwan. Wolfgang hat auch schon rüber gemacht, der hat vorher noch einen Termin. Nikolas fliegt auch hin, wir beiden sitzen ganz gemütlich zu Hause und blicken heute mal auf das, was wir glauben, was uns dort erwartet. Denn zuletzt sind die Gerüchte ja links und rechts und von A bis N explodiert. Was wir beide glauben, was nächste Woche wirklich kommt, darüber sprechen wir heute mal, haben wir uns gedacht. Und gehen dann auch nochmal ganz konkret auf Gerüchte über Multi-Chip-Modul-Designs der neuen Grafikkartengeneration ein. Wir nehmen heute ein bisschen später auf, nämlich nicht vor dem Mittag am Mittwoch, den 29. Mai, sondern nach dem Mittag am Mittwoch, den 29. Mai. Und da hast du gerade schon zu mir gesagt, ist ja praktisch, dass ich noch einen Arzttermin hatte. So haben wir nämlich da noch ein Update zu genau diesem Thema.
Ja, haben wir ein bisschen weniger Blödsinn gelabert in diesem Podcast.
Ja, ein Fake, ne? Fake-Rumor. Ja, also Dinge gibt's, die gibt's gar nicht. Aber es ist halt Social Media. Gut, und dann kommen wir noch zu handfesten Fakten bezüglich AMD Anti-Lag 2, der 4 Jahre nach Nvidia Reflex oder beinahe 4 Jahre nach Nvidia Reflex nachgeschobenen ersten echten Konkurrenztechnologie zu Nvidia Reflex von AMD, die jetzt im Counter-Strike 2 experimentell Premiere feiert, da wo letztes Jahr noch Anti-Lag Plus dafür gesorgt hat, dass die Leute alle Valve Anti-Cheat gebannt wurden.
Ja, ja.
Ja, da habe ich ein paar Benchmarks gemacht und dann, wir hatten lange keine Sonntagsfrage, heute ist mal wieder Sonntagsfrage, denn wie sonst sollten wir in dieser Woche über den AI-PC reden? Insofern, Fabian, Computex Taipei, nächste Woche Taiwan.
Ja, es geht ja sogar schon am Sonntag los, also ist ja schon irgendwie die eine oder andere Keynote oder so.
Ja, nicht die eine oder die andere. Und nein, das hat mit der Computex nichts zu tun, aber es ist natürlich ein guter Stichpunkt. Ich gucke nämlich mal auf unseren Kalender. Da steht drin, Nvidia Computex 2024 Keynote. Vielleicht habe ich dich deswegen auch, ich habe den Eintrag gemacht, fehlgeleitet. So richtig eine Computex Keynote ist das ja nicht. Die steht auch nicht offiziell auf dem Computex Eventkalender des Messeveranstalters Tytra. Aber Nvidia hat sich ja da vor Ort selber noch zu so einem AI-Summit, den sie selbst veranstalten, eingeladen. Und da gibt Jensen Huang als CEO von Nvidia in der Tat schon am Sonntag, 13 Uhr deutscher Zeit, das ist dann 19 Uhr Ortszeit, eine Keynote. Ja, zum Thema All Things AI. Gut, jetzt zurück zu dir. Und da kommt die 5090, richtig?
Ich hätte meine Zweifel.
Ja. Ja, aber das war ja ein Gerücht, das wir schon vor Monaten plötzlich mal hatten.
Ja.
Da hieß es. Aber ich glaube, wir haben darüber gesprochen, wie sich das so irgendwie über Kultur- und Sprachgrenzen hin da verselbstständigt hatte und dass da eigentlich nie was drin steckt.
Ja, das war bestimmt auch wieder so eine Geschichte, die dann halt über 5 Übersetzungen und 5 Wochen hinweg zu was ganz anderem wurde. So eine Art stille Postspiel, wie wir das ja häufig haben bei derartigen.
Es ging im Kern, glaube ich, darum, dass es hieß, das kommt noch Ende des Jahres und damit könnte es ja
zu genau, genau.
Und dann, werden, wo man halt denkt,
eine Mutmaßung, nee, die irgendwer in den Raum gestellt hat, aber wir wissen das ja alleine, was heißt, wir wissen das, aber also wahrscheinlich wüssten wir es sogar schon, weil, aber Wolfgang ist nicht deswegen dahin geflogen, so, und man wüsste es auch als Außenstehender relativ sicher daran, wenn man sich anschaut, wie dicht sind denn die Gerüchte und wie sicher ist die Faktenlage. Wenn wir uns zurückerinnern, wie das die letzten Wochen und Monate vor dem Ada Lovelace Launch war, also was da quasi schon alles bekannt war, und auch an Hintergründen zu der Architektur und zu den genauen Designs, zu den Grafikkarten, die kommen werden, das haben wir ja jetzt nicht. Also es wird, und ich meine, das war ja vor einigen Monaten noch die Debatte, kommt es überhaupt noch 2024? Vielleicht ja, vielleicht im Herbst, vielleicht im Winter, aber nicht zur Computex.
Ja, und Nvidia hat zuletzt diese großen Gaming-GPU-Vorstellungen immer mit einem eigenen Event begleitet. Ja, jetzt haben sie da parallel ihren AI-Summit, der klingt aber überhaupt nicht nach Gaming Blackwell. Und unter uns, wenn es da jetzt eine Einladung zu einem Gaming Blackwell vorab Termin gegeben hätte, hätte das auch schon wieder irgendwo gestanden.
Ja,
auch
ja.
wenn wir sowas nicht weitergegeben hätten, gibt es immer irgendjemanden, der es irgendwo weitergibt. Und im Zweifel ist es die Industrie selber, um da ein bisschen das Feuer anzuheizen. Ja, also wir kommen nachher nochmal zur RTX 5000, ganz konkret zur mutmaßlichen 5090 zurück. Aber wir können ja hier schon mal festhalten, wir beide gehen davon aus, dass da nichts dergleichen kommen wird. Und ich glaube auch nicht, dass Jensen Huang dann Teaser werfen wird. Dafür
ja,
ist in
das
meinen
ist ein ganz
Augen auch
anderes
super
Thema.
Noch zu neu. Und ich habe ja selber gestern eine News zu seiner neuen MSI, fragwürdigen AIO, komplett auf der 5090 Grafikkarte, die zur Computex vorgestellt werden soll, geschrieben. Es stellt doch keiner noch eine neue 4090 vor, wenn ihm vor der Vorstellung auf der Computex der Nvidia CEO die 5090 ins Gesicht hält.
Also ich meine,
ich glaube davon.
Turing war, glaube ich, das war Gamescom, Ampere war irgendwann danach sogar schon, das war ja nicht mehr, und Ada, war das nicht Ende September, wo die vorgestellt wurden?
Ja, das ist auch auf einem separaten Event. Genau, es gab dieses eine Gamescom-Ding, das war ja schon sehr unüblich, da gab es lange Gerüchte, dass Nvidia irgendwas zu Gamescom macht, und da haben wir ganz ehrlich, wir liegen ja auch nicht immer richtig, auch immer noch intern den Kopf geschüttelt, haben gesagt, so Gamescom, die großen Hersteller, die nehmen dich doch nicht mehr eine Messe, um sowas zu machen. Und dann machen die das auch noch in Deutschland, das Event, dass die wirklich internationale Presse und damit auch die ganzen Amerikaner alle nach Deutschland fliegen, kann nicht sein. Ja, war dann so, aber war einmaliges Ding, würde ich sagen, in den letzten 10 Jahren, ja. Nee, deswegen, Volker
also
sagt immer, da kommt gar nichts.
Ja, später. Ja, nee, glaube ich auch nicht.
Volker sagt generell bei Nvidia, da kommt gar nichts. Ja, also ich glaube, für gar nichts stellt sich der CEO da auch nicht auf die Bühne, aber sie haben halt im AI-HPC-Segment einfach auch noch so viel zu erzählen. Jetzt hat er ja neulich verlauten lassen, dass sie da jetzt auf einem One-Year-Cycle sind, so hat das, glaube ich, ausgedrückt. One-Year-Rhythm, was so diese HPC-AI-Beschleuniger anbelangt, aber Blackwell ist jetzt ja auch erst von Ostern, also B100, ja, B200.
Also von Ostern vorgestellt, ne? Wann kommt der Kram denn auf den Markt, ne? Also das ist ja quasi aktuell für in vielen Bereichen nicht nur die Next Gen, sondern die Next Next Gen, weil bei Hopper ist man ja erstmal noch bei H100, wo wirklich die Marktdurchdringung da ist.
Ja, H200 ging jetzt an OpenAI neulich, ne? Das war doch, glaube ich, das.
Ja, aber das ist ja quasi noch am Anfang des Produktzyklus. Also,
ja, das waren ja die allerersten, die so einen Grace Hopper 200 Superchip bekommen haben.
Ja, also bis wir da, wie die nächste Generation heißen soll, das wurde ja schon vor einigen Monaten das erste Mal geleakt. Ich sehe gerade hier im Oktober schon 2023. Rubin wohl, nach einer Physikerin. Aber wüsste ich jetzt auch nicht, was das bringen würde, da jetzt einen Teaser zu platzieren von wegen, hey, Rubin kommt irgendwann, denn ja, jeder weiß, dass irgendwann was kommt, aber das dann jetzt hochzuhypen, wo noch zwei Generationen dazwischen sind, die erstmal am Markt ankommen müssen, sehe ich den Sinn nicht.
Ja, also vielleicht geben sie ja nochmal, sie haben ja gesagt, sie melden sich später im Jahr nochmal mit Updates zu Blackwell, vielleicht lassen sie ja nochmal ein bisschen tiefer blicken, was so Leistungsvorhersagen anbelangt, dann hat Nvidia aber auch immer eine Ökosystemgeschichte zu erzählen und weiter auszubreiten, sei es das Ökosystem wirklich ganz konkret in Hardware, Stichwort Supercomputer oder Rechenzentren Bestandteile, ne? Nvidia hat eben ja nicht nur die GPUs, sondern soll der OEM mal gucken, was er daraus macht. Ja, die gibt's auch, gerade mit Dell haben sie da ja einen Partner, der auch sehr, sehr viel selber in dem Bereich forscht, investiert und entwickelt. Aber da brauchen sie auch genug eigenes Zeug und dann Stichwort Omniverse, Stichwort die ganzen auch jetzt für Spiele immer relevanteren, und da hat ja Huang letzte Woche im Bloomberg-Interview auch drüber gesprochen, also AI, Face Recognition, AI Face, nicht Recognition, sondern, also das, ne, also AI-Charaktere, Chatbots in Spielen und so weiter und so
ja,
fort.
Ja, die
das
NPCs geben
natürlich
sollen,
auch immer einen Anlass.
Sollen ja. Quasi alle eine Art Language-Model hintergeschaltet bekommen. Das ist so seine, das erzählt er gerne immer wieder, glaube ich, wenn es darum geht, was er in Spielen machen soll.
Ja, da steckt dann natürlich ab, auch Markt
kommt.
Hinter.
Ja, ich glaube, es geht auch eher um den Markt bei diesem AI Summit, ja. Computex, Keynote, Nvidia-Ding jetzt. Also das ist halt einfach,
Der Hype Train.
Haken an Nvidia, wir glauben nicht, dass da was Gaming-Relevantes kommen wird. Lassen wir uns eines Besseren überraschen. Bei Intel ist die Sache ja schon ein bisschen klarer, zumindest was die CPUs anbelangt. Da hatte Intel ja letzte Woche die Vorstellung des Snap, oder die, was heißt Vorstellung, die finale Vorstellung des Snapdragon X als das treibende Zugpferd der neuen Copilot Plus PCs dazu genutzt, mal eben zu erklären, dass dann aber Lunar Lake nun wirklich zur Computex startet, wobei die Produkte dann erst im Q3 verfügbar werden, zur Holiday Season, also eher Ende Q3. Stichwort, nicht Stichwort, also sprich Ende September, ist also noch ein bisschen hin. Und es wird aber ein Update zu Arrow Lake geben. Das sind ja dann die neuen Desktop Core oder die ersten Desktop Core Ultras im neuen Sockel 1851. Aber ein Update, ja, das kann viel und wenig bedeuten. Ich glaube, die vollumfängliche Vorstellung, da werden wir noch ein bisschen warten müssen. Vielleicht gibt, oder ich glaube, Intel wird vieles von dem, was bisher in Gerüchten kursiert und auch als bestätigt angesehen werden darf, bestätigen, ohne jetzt schon großartig Leistungsprognosen oder spezielle Prozessortypen zu nennen.
Ja, ich glaube auch bei Lunar Lake, das ist eher so eine Art vorgezogene Ankündigung, weil man halt einfach den Druck hat, von Qualcomm, von generell dieser Entwicklung, die Microsoft da gerade durchgeht, dass man da nicht ins Abseits geraten will, dass man da irgendwie auch seine die eigene Hoheit über CPUs in Windows-Anwendungen, in Windows-Systemen behalten möchte. Aber diesen Chip, dieses Lunar Lake Ding, das hatten wir ja Anfang des Jahres schon, du hast sie eben erwähnt, zur CES schon gesehen tatsächlich. Also wir haben ja Bilder davon, das ist ja dieser, das sind irgendwie drei Teils auf einem Package mit zwei RAM-Chips.
Genau, das ist ja die richtige Neuerung dahinter, ja. Also so ein bisschen so ein Apple Silicon, ne? Ja, in Anführungsstrichen mit RAM on a Package.
Also ich weiß gar nicht, ob wir das schon konkret gesagt haben. Es ist halt mobile, ne? Also es geht halt wirklich, ich meine, wir haben den Vergleich schon gezogen zum Snapdragon X, aber das ist ein SoC, ne? Es ist ja dann halt wirklich nicht nur eine CPU. Der NPU ist auch dabei, das ist ja das Wichtige und richtet sich halt eben an Notebooks. Und auch keine Gaming-Notebooks, sondern halt wirklich.
Ja, Copilot Plus PCs.
Ja, genau. Also kann man genau das
mittlerweile schon sagen.
Die Produktkategorie, die Microsoft dann schon ergründet hat, ne, relativ teure, aber vor allem halt über auf Office Work ausgerichtete Notebooks, so Ultrabooks.
Da vielleicht nochmal ein kurzes Update mit Blick hinter die Kulissen. Wir wissen ja, die Snapdragon X Elite und Plus Copilot Plus PCs, die starten am 18. Juni, anderthalb Wochen nach der Computex. Wir bemühen uns hier gerade schon um Muster, aber da sieht es so aus, als hätte da Microsoft ziemlich die Finger drauf und würde nicht wollen, dass es Tests vor dem 18. gibt. Ich will das jetzt erstmal gar nicht deuten, aber ich sehe da aktuell noch schwarz, dass wir irgendwas vor dem 18. haben. Ich habe auch selber Microsoft gefragt, wir stehen da auf der Liste, das ist ja so die Standardantwort jedes Herstellers, wenn man sich irgendwo um ein Muster bewirbt, bemüht, danach fragt. Aber da hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon drüber gesprochen. Da sah es ja zuletzt dann eher sehr US-zentrisch aus. Also da mache ich jetzt auch nicht so viele Hoffnungen. Warten wir es mal ab. Aber ja, genau, Lunar Lake soll ja dann der direkte Konkurrent sein und halt auch Apple Konkurrenz machen durch einen noch niedrigeren Stromverbrauch, die starke NPU. Da ist dann ja auch das erste Mal Battlemage IP, also ja die Battlemage-Technologie als iGPU drin. Die erwarten wir aber nicht, Fabian. Oder erwartest du, dass Intel Battlemage zeigt?
Also du meinst ja jetzt konkret Battlemage als diskrete
Desktop,
CPU, ne,
genau,
für Desktops. Mhm. Und nein, glaube ich auch nicht. Also zum einen hatten wir da halt auch, ich habe es ja eben schon bei Blackwell gesagt, dann hätte es vorher Leaks gegeben, irgendwas wäre durchgesickert. Ist hier jetzt ja bei Battlemage absolut nicht der Fall gewesen. Und das, was Intel da zuletzt hat verlauten lassen, war ja eher so ein, wir hoffen, dass es eventuell noch in diesem Jahr auf den Markt kommt.
Also ja, deswegen. Und Volker hatte jetzt ja neulich von der Embedded World die Info mitgebracht, dass wohl intern Zielsetzung ist vor Black Friday. Das wäre dann immerhin noch vor Dezember nämlich Ende November. Aber es ist ja eigentlich auch nur hoffentlich noch dieses Jahr.
Also das ist auch noch zu früh, da jetzt eine Art, also vielleicht gibt es irgendwie so einen minimalen Teaser oder so, aber da jetzt mit irgendwas Relevantem, mit einer Ankündigung, mit handfesten Dingen zu rechnen, nee, würde ich nicht.
Gut, also Lunar Lake all in, auch wenn die Produkte noch ein bisschen auf sich warten lassen werden. Arrow Lake.
Ja, das ist die Frage.
Ja, ich glaube, je nachdem, wie gut es wird, zeigen sie da schon ein bisschen mehr.
So, und, so Appetizer.
Ja, klar, wenn man da Lust auf mehr machen kann, dann machen sie es, glaube ich. Ansonsten werden wir eher weniger sehen. Und sind wir bei AMD, dem dritten großen Player im Bunde, der dieses Jahr die Computex sicherlich wieder für eine ganze Reihe an Produktvorstellungen nutzen wird. Intel hat übrigens auch, wollte ich noch erwähnen, auch eine Keynote, die ist Dienstag am 4. Juni um 5 Uhr morgens, also 11 Uhr Ortszeit. Computex ist für die, die vor Ort sind, ja immer relativ entspannt, weil das meiste, was sie erleben vor Ort, wissen sie, erleben sie, während die Stammleserschaft hier in Europa noch tief und fest schläft. Für diejenigen, die von zu Hause aus da mitarbeiten, unterstützen wollen, ist es dann wiederum genau die falsche Messe, weil man dann sehr früh aufstehen oder sehr lange wach bleiben muss, um dann ein bisschen Support zu geben. Aber Intel hat auch eine Keynote am 4. und eigentlich dachte AMD, sie hätten die erste Keynote zu Computex, die Opening Keynote, denn die ist schon am 3. Juni um 3.30 Uhr nachts, also um 9.30 Uhr morgens Ortszeit. Am Tag der Eröffnung der Computex. Aber jetzt kam ja Nvidia noch zuvor. Aber was erwartest du von AMD zur Computex konkret?
Ja, das ist eine interessante Frage. Wir hatten ja zuletzt auch immer wieder häufiger was zu Strix Point gehört. AI 300. 300, ja. Denn es darf ja nicht bei 100 oder 200 starten, wenn Intel mit Core Ultra 200 an den Start geht. Aber das sind ja die neuen APUs, die da erwartet werden. Auch eben mit einer NPU, also quasi das Konkurrenzprodukt zu Lunar Lake.
Beziehungsweise mit einer größeren, ne? Was denn Ryzen hatte ja jetzt, genau wie Core Ultra, also Meteor Lake auch schon eine NPU hatte, hatte ja Ryzen 7000 und 8000 als APU, also Phoenix und Hawk Point hatte ja in vielen Fällen, aber nicht allen, ja schon eine NPU. Die ist aber zu schwach für das, was Microsoft jetzt als Copilot Plus PC definiert hat.
Das müssen ja mindestens 40 irgendwas Operationen pro Sekunde sein.
Das ist ja, Microsoft hat da, die haben ja gesagt, Copilot Plus PC braucht 256 GB SSD und 16 GB RAM. Und dann haben sie in ihrem Teaser-Video ja nur gesagt, dass die Copilot Plus PCs mit 40 plus Tops NPUs starten. Und ja, das ist Snapdragon X. Und ja, das ist dann auch Lunar Lake und Strix Point. Aber sie haben nie explizit gesagt, die Hürde ist das. Ja, die nächsten
halt füllen das dann halt einfach alle. Es ist halt auch so, ich meine, das hatten wir ja schon ein paar Mal, es ist halt auch so eine unfassbar willkürliche Einheit und damit dann noch mal mehr eine willkürliche Grenze, wo ich eventuell vermuten würde, dass sie nur gezogen wurde, um da irgendwie einen Risiken geben zu können, einen Grund geben zu können, dass ARM da ganz vorne mit dabei sein darf, muss.
Ja, und generell man neue PC-Systeme braucht, egal von welchem Hersteller, ob ARM oder x86, um dann zum Weihnachtsgeschäft auf einen Copilot Plus PC zu setzen. Ich hatte jetzt ja auch gestern drüber geschrieben, dass ja ein X-Nutzer von seinen Erfolgen berichtet hat, dass er die Technical Preview der Windows 11 2024 hat zwei ARM-Versionen dazu bewegt hat, auf einem alten Snapdragon zu laufen, der zwar eine Mini-NPU hat, aber Windows erkennt die auch gar nicht oder will sie nicht erkennen und supportet sie auch nicht und sollte das Feature Recall, genau, darum ging es konkret, also nicht um diesen ganzen Copilot Plus Funktionsumfang, der ja auch dann Online-Funktionen auf Basis von GPT-4o beinhaltet, sondern nur dieses Recall-Feature hat laufen lassen können, was irgendwie auch funktioniert hat. Er hat aber jetzt auch keine Akkulaufzeitstests gemacht oder so, denn dass eine NPU das möglicherweise oder dass sie das besser im Hintergrund und effizienter abarbeiten kann als eine CPU, ich glaube, das steht außer Frage. Aber gut, zurück zum Thema, egal wie diese Leistung ist und diese Kennzahl, Strix Point bietet mehr davon.
Ja, und ich wie gesagt, Intel stellt Lunar Lake vor. Es würde nur Sinn ergeben, wenn AMD das eigene Konkurrenzprodukt Strix Point aus genau den gleichen Gründen, die Intel auch zur Vorstellung bewegt haben, jetzt auch vorstellen wird. Und wie gesagt, da hatten wir jetzt zuletzt ja auch schon einige Informationen, die da relativ stichhaltig waren. Insofern, da würde ich fest mit rechnen, dass dazu was kommt.
Genau, weil das wäre ja aber nicht auch einfach nur eine neue APU mit einer stärkeren NPU, sondern mit Strix Point. Und das ist ja die große Überschrift, über den alle CPUs dieses Jahr von AMD noch stehen werden, kommt auch Zen 5. Denn Strix Point wird Zen 5 nutzen, Ryzen 9000 wird Zen 5 nutzen, ist offiziell fürs zweite Halbjahr bestätigt. Und Turing für EPYC, ich glaube fünfte Generation, wird auch Zen 5 nutzen, ist auch offiziell fürs zweite Halbjahr bestätigt. Strix Point würde ich auch sagen, ja, sehen wir, dann gibt's ja da in der Gerüchteküche noch dieses Strix Halo Produkt mit einer extra großen iGPU.
Was sehr interessant werden könnte, aber ich befürchte, das ist eher so ein Luftschloss, aber ich hätte auch Bock drauf, also ich würde mir das gerne, also ich will, dass ihr
ja,
das
bis vorstellen, zu dem Preispunkt siehst.
Ja, nee, also kaufen tue ich mir das nicht. Sehe ich bei mir als persönlichen
Use Case. Technisch bist nicht. Du da.
Aber genau, ja,
ich finde das technisch Panos sehr interessant. Panos Panay hätte immer gesagt, er ist pumped. Der ist ja, glaube ich, gar nicht mehr bei Microsoft, ne? Alles, ja, das war
eine, also Zeit, das könnte quasi so, also ist, also wird ja quasi dann, also hardwareartig quasi eine Spielkonsole, die man sich, also das, was halt quasi in den aktuellen Gaming-Konsolen als SoC sitzt, ja. Also alles zusammen vereint, das dann
beziehungsweise für den Desktop dann mal in den Updates, ne? Weil da ist ja dann auch für Strix Point genau nochmal zurück, das ist nicht nur Zen 5, sondern es wird ja auch erwartet, dass der RDNA 3.5 drin steckt und damit das, was ja auch für die PlayStation 5 Pro vermutet wird, nämlich eine optimierte RDNA 3 Architektur oder möglicherweise eine um die Raytracing-Kerne der RDNA 4 Architektur ergänzte RDNA 3 Architektur.
Ja, irgendwas dazwischen, weißt vielleicht du, nennen sie es auch direkt 4 oder sie machen. Also 3.5 finde ich ein bisschen, aber ja, also es wird auf jeden Fall auch grafisch interessant.
Auf Folien von AMD gegeben, ne? Oder RDNA Plus, 3 Plus oder so?
Ja, aber ja. das waren ja interne Folien. Also intern heißt ja auch nochmal vielleicht alles anders, wie es dann extern kommuniziert wird. Aber ja, also wie gesagt, dieses Produkt, also dass es das gibt, ja, glaube ich. Ob sie es vorstellen, weiß ich nicht. Ich würde es mir wünschen. Ob es dann in der Praxis eine relevante Rolle spielt und alles verändern wird, nee, wahrscheinlich nicht. Aber es ist technisch einfach total geil. Und Ryzen 9000, genau, da hatten wir ja zuletzt immer mal wieder Gerüchte. Und es hieß dann ja sogar, das könnte schon im Juli oder im August, also könnten die neuen Ryzen-CPUs für den Desktop den Markt erreichen, glaubst du daran?
Ja, das war ein Gerücht dieser Woche, dass das ja noch vor Strix Point der Fall sein soll, die nämlich erst im August erscheinen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass wir werden auch wie damals bei Ryzen 7000 da zuerst den Startschuss sehen. Die kam ja, glaube ich, Ende September, Anfang Oktober vor den anderen. Dann kam ja, glaube ich, erst damals Alchemist, also erste Generation Arc, und dann kam Raptor Lake. Ich kann mir das aber nicht für noch vor den deutschen Sommerferien, die AMD natürlich überhaupt nicht interessiert, aber ich glaube, das Gerücht war ja Ende Juli. Das wird mich jetzt schon krass überraschen. Auch wenn wir wissen, dass seit April die BIOS-Updates für Ryzen 9000 verfügbar sind.
Ich habe immer mehr Gerüchte aus so Mainboards oder bereits Vorstellungen, Ankündigungen, was auch immer.
Ja, wobei da ist es ja noch verhalten, ne? Denn das können wir noch bei Intel ergänzen, wo wir eigentlich schon weg sind. Was ich jetzt ja zuletzt gemehrt hatte, waren die ganzen 800er Chipsatz Leaks, sei es über, ich glaube, einmal eine Produktseite von einem Hersteller, die schon online war, und dann jetzt durch Bluetooth-Zertifizierungsdienstleister bei MSI, wo die Z890 und B860 Chipsätze, also sowas haben wir, soweit ich das gesehen habe oder mitbekommen habe, bei AMD noch nicht gesehen. Deswegen no risk, no fun. Ich glaube nicht, dass Ryzen 9000, sofern es denn bei dem Namen bleibt, oder das wie Strix Point vielleicht auch in Ryzen
AI. Da ist ja auch gar kein, ich will gerade sagen, da fehlt ja sogar noch das AI drin, das kann ja gar nicht sein.
Ja, wobei ich weiß nicht, ob das gesichert ist, dass da irgendwo die NPU drin sitzt. Ich glaube, es gab Gerüchte, aber eine Bestätigung gibt es nicht, dass neue IO-Die oder die Kerne da in irgendeiner Art und Weise, deswegen gut, dann wird sich's jetzt auch noch nicht.
Also werden sie sich in der Generation danach vor dem fünfstelligen Namen bewahren, indem sie da mit AI neu anfangen bei dann direkt 400 oder 500, um wieder vor Intel zu sein.
Ja, beziehungsweise bei AMD waren ja die Notebooks und die Desktop-CPUs nicht immer in der gleichen Generation. Teilweise waren sie auch exklusiv belegt. Das wäre jetzt ja auch wieder so, ne, dass der Refresh von Phoenix, nämlich Hawk Point, der kam, weil Strix Point dann doch nicht binnen Jahresfrist schon fertig gewesen ist. Der kam ja als 8000er Serie, die es ja, jetzt wollte ich gerade sagen, im Desktop gar nicht gibt, aber als Ryzen 8000G und als iGPU-lose F-Varianten gibt es den ja doch. Also, ja, gut, zurück. Also, ich glaube, sie werden was zu Ryzen 9000 zeigen und auch erzählen. Und AMD ist ja bekannt dafür, dass es schon irgendwie ein, dass ein Spiel auf Ryzen 9000 läuft. Und dann gibt's irgendeinen FPS-Counter und keiner weiß, in welchen Settings das war. Oder es ist halt UHD, wo die Grafikkarte limitiert.
Aber der Counter ist over 9000, ja.
Und ich glaube, sie werden schon irgendwas zeigen. Aber ich glaube nicht, dass bis Ende Juli Ryzen 9000 für uns zum Testen zur Verfügung stehen wird. So, und dann bleibt noch Epic, auch Zen 5. Das ist natürlich deren AI-Großrechner. Plattform, sage ich mal. Da müssen sie eigentlich irgendwas zu machen. Ich denke, sie erzählen was zu Strix Point, dann machen sie was zu Epic und dann zeigen sie auch noch den Teaser auf den Desktop-Gaming-Ableger. Granite Ridge heißt ja dann Ryzen 9000, die Plattform.
Ja, aber Epic, weiß ich, also da hatten wir auch bisher noch nicht wirklich, also wir wissen, dass es kommt, wir wissen, dass es Turin heißen wird, wir wissen, dass es Zen 5 sein wird, ja. Aber zuletzt jetzt konkret wäre mir das nicht aufgefallen, dass wir da besonders viele Infos durchgestochen bekommen
haben. Ja, aber deswegen, warum nicht mal zeigen, klar, klassische Cinebench, Benchmark-CPUs, wie so ein, ich glaube, sie erhöhen ja die Kernanzahl, auch auf der Variante mit den großen Zen 5-Kernen und nicht nur Zen 5C, wie schnell das da durch den Benchmark jagt. Ja, und dann die große Frage, jetzt haben wir nur CPUs behandelt und CPUs mit iGPUs. Adana 4, da gab es zuletzt ja auch Gerüchte. Glaubst du, dass wir da schon was erzählen?
Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht dran. Also zuletzt hieß es ja immer wieder, das kommt noch vor Blackwell, also vor Nvidias RTX. Man muss ja präzise sein, weil Blackwell kann ja vieles sein, aber halt vor GeForce RTX 5000 soll noch Adena 4, also Radeon RX 7000, 8000 kommen. Und ja. Ergibt ja auch Sinn, denn die Gerüchtelage, da kommen wir jetzt gleich dann ja zu, ist ja, dass wir hier keine High-End-Grafikkarten erwarten können, diese Generation bei AMD, sondern sie sich halt auf die Mittelklasse vor allem konzentrieren. Das heißt, das sollte idealerweise auch noch davor kommen, weil es, wenn es danach kommt, halt nochmal ein Stück weiter abgeschlagen ist in allen Benchmarks, die dann zum Start erstellt werden. Mhm. Und da hieß es ja auch immer wieder, ja, das ist auf jeden Fall im Herbst, ist das am Start. Aber Herbst ist halt auch noch ein Stück weit weg. Ich glaube nicht, dass wir hier eine Vorstellung haben werden. Auch da wieder mal die Gerüchteküche, das einfach nicht hergibt zuletzt. Also wir hätten da mehr gewusst, als wir jetzt aktuell wissen, wenn die Vorstellung nächste Woche erfolgt.
Und die Hälfte der Leaks ist dann ja auch noch erstunken und erlogen, Fabian. Aber da in 30 Sekunden mehr zu. Ja, ich stimme, ich pflichte dir dabei. Ich glaube, zu RDNA 4 werden sie noch gar nichts zeigen oder sagen, denn da es sich da nicht um neues High-End-Produkt handelt und Gerüchte haben mal gesagt, es könnte ja gerade so eine 7-9 XTX einholen bis leicht schlagen. Vielleicht gilt das aber auch nur für Raytracing. Mit Blick auf die kolportierten Spezifikationen müsste da schon wirklich sehr viel sich getan haben an der Architektur oder am Takt, damit das auch nur ansatzweise hinhaut, weil die größere GPU ja deutlich, deutlich kleiner ausfallen wird, als jetzt Navi 31 ausgefallen ist. Und dann ist es halt auch wieder nichts, wo man, ja, das ist doch nichts zum Heiß drauf machen in dem Moment. Deswegen glaube ich, wir haben da eher einen CPU-Fokus. Thema AI, vielleicht, sind wir auch da nochmal bei der Software, bei Nvidia haben wir sie angesprochen, vielleicht kommt der FSR 3.1 mit, ja, dass sie da noch mehr erzählen, was dafür sorgt. Oder FSR 4, eigentlich müssten sie es ja dann auch FSR 4 nennen, ja, mit irgendeinem ML-Prozess im Hintergrund. Denn das ist doch angekündigt von Paper Master, dass dieses Jahr alles AI-isiert wird und auch das Upscaling in Spielen. Das steht ja auch noch aus, wobei für sowas wiederum eigentlich dann die Computex die bessere Messe wäre, die Gamescom die bessere Messe wäre, wo ja letztes Jahr AMD auch FSR
Das hat AMD letztes
3
Jahr
angekündigt hatte.
Ja, und sie haben auch die 7800 XT, 7700 XT vorgestellt. Ne?
Ja, also ich denke eher den A, ja,
das wäre eher so ein
Gamescom.
Vielleicht wird es dieses Jahr wirklich wieder eine Gamescom-Geschichte bei AMD, das könnte sein, ja.
Jetzt lass uns nochmal zu den Gerüchten kommen. Wir schreiben ja auch weiter nicht jeden Tag über alles, was einem so über den Weg läuft, aber
Aber du
ich
schon
habe,
diese Woche.
Ja, nee, aber als jetzt Gerüchte wieder mal überall die Runde machten, sowohl zur großen Blackwell Gaming Blackwell GPU GB202, die vermutlich auf einer RTX 5090 vielleicht auch wieder exklusiv zum Einsatz kommen könnte, und zu den von AMD ja mittlerweile bestätigten Navi 44 und Navi 48 GPUs die Runde gemacht, habe ich gedacht, ich vereine beide, weil irgendwie eint ja auch ein roter Faden beide Gerüchte.
Lass mal zuerst den
Nvidia
machen und dann AMD, oder? Weil sonst wird das wieder Chaos. Du hast gerade gesagt, ich muss reingrätschen, du hast gerade gesagt, exklusiv auf der 4090 oder der 5090. Ist es ja nicht. Es ist ja ein Chip, der auch auf den professionellen RTX 6000,
ich meinte im Gaming-Umfeld.
Also im Gaming-Umfeld, genau, ja.
Ja.
Und da soll auf den AD 102, was ich auch interessant finde, weil diese Generation heißt es ja wirklich nicht, sonst hatten wir immer Graphics und dann kam der Architekturname, also Ampere oder Turing davor. Diesmal ist es ja AD. Also es ist nicht irgendwie AG oder GA, Graphics Adder. Gut, klar, wir hatten vorher Graphics Ampere.
Ja, wir hatten es leider schon.
Also das passt halt nicht. Aber jetzt bleibt es nicht bei diesem neuen Schema, sondern es soll wieder GB werden. Graphics Blackwell. Und 202 folgt natürlich auf den AD 102. Und 200, weil wir da ja die Trennung haben sollen, von wegen die Profi-Chips, die hören auf 100, also die AI-Chips, die ganz dicken Dinger. Und die mit 200, das sind dann die, die auch Grafik ausgeben können, mal salopp gesagt.
Also wobei doch, aber ist den, ja, aber es gibt ja B100 und B200 und da haut's ja dann auch wieder nicht hin, aber fahre fort in deine Ausführungen.
Wieso 100? Was meinst du? Wo haut's nicht hin?
Es gibt ja Blackwell sowohl als B200, das ist ja das riesengroße TDP-Schwein mit dem höchsten Takt.
Ach so, stimmt, ja. Aber 200, ja, das Namensschema ergibt keinen Sinn, dann. Das stimmt, das hast du recht. Aber da, wo hinten dann noch eine Ziffer steht, also da, wo es nicht nur 200 heißt, sondern ja, nicht nur Gaming, sondern einfach generell etwas, was eine Grafik ausgeben kann. Denn du hast ja, wie gesagt, diese professionellen Karten, da wird es dann halt wieder, es ist ja absurd, es wird dann ja wieder RTX 6000 heißen, aber dann ist es nicht Adder Generation, sondern Blackwell Generation. Und das sind dann ja quasi, ja, die auch für den Desktop, auch mit Grafikausgabe, aber halt für Profi-Anwender, für professionelle Sachen und nicht fürs Gaming. Naja, aber das wird dann halt eben, jetzt habe ich so lange darüber geredet, ne? Das wird dann halt eben der große Chip, der größte Chip, den eine Gaming-Grafikkarte erwarten kann mit der Blackwell-Generation. Und da hatten wir seit einigen Monaten, da hast auch du selber schon angefangen zu spekulieren, damals, als die Spezifikationen durchgestochen wurden, wie das denn ungefähr aussehen könnte mit Kernen und SMs. Der ist ja auf dem Papier genau doppelt so groß wie ein GB203, also der nächst kleinere Chip, also das, was wir zum Beispiel für die 80 erwarten, so wie wir aktuell.
Inklusive Speicherinterface, ne? Aber da ist es auch gedoppelt, also wirklich alles.
Ja, genau, also es ist wirklich alles exakt gedoppelt. Aktuell haben wir ja AD 102 und der ist nicht doppelter AD 103, der in der 4080 ist. Er ist deutlich größer, aber er ist nicht gedoppelt, in keiner Art und Weise. Und diesmal halt schon. Und das war sehr seltsam erstmal, denn zum einen, warum? Warum ist da nichts dazwischen? Braucht man wirklich so einen großen Unterschied? Ergibt das überhaupt Sinn, so einen großen Unterschied zu haben? Und da war die Überlegung, ja, was ist denn, wenn der einfach doppelt so groß ist, weil es halt der doppelte Chip ist? Also, wenn wir halt einfach zwei GB203 nehmen und sie zusammenkleben, würde Intel jetzt sagen. Und dann haben wir einen GB202.
Ja gut, wie das halt AMD ja auch schon auf den Instinct-Beschleunigern zum Beispiel macht. Oder letztendlich jetzt auch Intel mit den iGPUs auf den Meteor Lake Tile SoCs, wo ja auch die iGPU ein kleiner Chip ist, genau wie der Compute, also die eigentliche CPU und der IO-Ding und so weiter und so fort. Und wie es jetzt ja auch Nvidia bei Blackwell gemacht hat. Denn da besteht ja die neuen Blackwell-GPUs bestehen aus zwei einzeln belichteten Dies, die dann über ein Interconnect mit 10 Terabyte pro Sekunde Bandbreite miteinander verbunden werden.
Und die Bandbreite ist absurd hoch, aber die braucht es halt auch in dem Fall dann. Jetzt haben wir aber hier für die Blackwell-Gerüchte im, ja, wie gesagt, mit Grafikausgabe für das, was wir bei GeForce erwarten können, da heißt es jetzt interessanterweise, es ist physisch, monolithisch, aber logisch hätte man zwei zusammengeklebte Chips. Das heißt, man belichtet das Ganze, als wäre es ein großer Chip, aber man hat in der Architektur in den Schaltkreisen schon eine Trennung vollzogen auf zwei Chips. Warum?
Ja, das ist ja das, was... Ja, ich denke, das passt. Also als das war ja in dem Fall mal wieder der Herr Kopite 7 Kimi. Der hatte ja geschrieben auf die Frage, ob GB202 so einen Multi-Chip-Modul-Ansatz verfolgen würde, also MCM. Hatte er ja gesagt, physisch monolithisch. Wo ich schon dachte, warum schreibt er das so? Der will doch einfach noch nicht die ganze Antwort geben. Also will er doch eigentlich, hat er doch aber schon gesagt, nee, physisch ist es ein Die, aber logisch sind es zwei. Und ja, dann hat ihn da auch nochmal jemand gefragt, da hat er gesagt, ja, logisch sind das zwei Dies. Und als Nvidia jetzt im Anfang April, Ende März Blackwell vorgestellt hat, mit wirklich zwei voneinander unabhängig belichteten Dies, die dann am Ende auf diesem Interposer oder Package über diesen Interconnect verbunden werden, der ja auch wiederum ein eigener Chip ist, da hatten sie gesagt, ja, warum konnten wir das jetzt machen? Ja, weil wir das ja, hat ja kaum einer mitbekommen, ja, seit Ampere gemacht haben, seit A100 und dann auch mit Hopper. Die waren ja eigentlich schon so aufgebaut, außer dass wir sie noch auf einem Wafer in einem Stück belichtet haben. Und gut, jetzt könnte man sagen, ja, aber warum sollte Nvidia da nicht das, was sie jetzt dieses Jahr mit Blackwell für die Server getan haben, auch im Gaming-Umfeld machen? Ja, das Ding ist dann nochmal dann doch nicht ganz so groß, ja. Vielleicht ist es dann eben wirtschaftlich immer noch besser, zumal Packaging ja einfach der Flaschenhals vorm Herrn ist aktuell, ne? Also, früher hätte man gesagt, ja, wenn ihr das machen könnt, dann macht doch zwei kleinere Chips und bastelt die zusammen. Aber wir haben schon wiederholt drüber gesprochen. Aktuell ist ja Packaging so ein Flaschenhals und was braucht Hopper und Ampere und Blackwell im AI-HPC-Segment, die brauchen Packaging ohne Ende, auch mit HBM und so weiter und so fort. Da wäre es wahrscheinlich wirtschaftlich, oder ist es wahrscheinlich wirtschaftlich, in dem Fall dann doch wieder noch nicht so weit, dass Nvidia sagt, lieber höhere Ausbeute.
Ja, und auf der anderen Seite ist es halt dann TikTok, ein Schritt nach dem anderen.
Ja,
so kann man natürlich einen Totalausfall vermeiden.
Aber um deine Frage zu beantworten, ja, ich glaube, dann ist das so. Ja, genau. Das Ding ist mehr oder weniger ein Zusammenschluss aus zwei GB203. Jetzt gab es ja schon Anschlussgerüchte, dass Leute gesagt haben, ja, GB203 ist dann quasi immer nur ein zersägter GB202. Das glaube ich wiederum nicht.
Ich meine, es erklärt halt, ich hatte ja eben schon angedeutet, nachvollziehbar war das bisher nicht, warum man für Grafikprozessoren oder auch für GeForce einen Chip braucht, der doppelt so groß ist wie der andere und dazwischen nichts. Das war ja nicht nachvollziehbar. Wenn man jetzt aber diese Erklärung hat, dass es halt einfach zwei zusammen sind, ja, dann ergibt es Sinn. Dann ist dieses doppelt so groß ja dadurch bedingt und nicht mehr eben aus der Notwendigkeit heraus bedingt, dass man sagt, wir brauchen diesen Chip doppelt so groß. Und das lässt dann ja auch wieder ganz viele Zwischensteps auch offen, die Nvidia da gehen könnte für die kolportierte RTX 5090.
Ja, er ist dann trotzdem noch allein durch Ausschuss teurer als zwei einzelne GB203, weil
ja, natürlich
rein rechnerisch weniger Chips über den Jordan gehen sollten in der Fertigung.
Ja.
Aber trotzdem wäre er nicht bottom-up so hoch, also so mit so hohen Investitionen entwickelt worden, wie das, was es jetzt möglicherweise ist, nämlich wir entwickeln den GB203 und die Architektur, die dahinter steckt und der beinhaltet natürlich schon irgendwie die wichtigsten Grundzüge, um dann zwei davon zu koppeln und dann ist der Chip zu belichten, den Chip zu belichten ist immer noch viel teurer, aber der Entwicklungsaufwand ist trotzdem ein anderer gewesen, damit lohnt es sich dann halt auch.
Ja, und also Ich meine, wir hatten ja bisher auch die Gerüchte immer wieder um ein 512-Bit-Interface. Das wäre auch damit geklärt, denn ich hatte ja immer wieder angemerkt, 512-Bit braucht es eigentlich nicht für diese Gaming-Grafikkarte, also für eine kolportierte 5090. Bisher kamen die 90er mit 384-Bit aus und es gab da jetzt keine Anzeichen dafür, dass es einen Speicher-Bottleneck gäbe. Ich meine, sonst hätte Nvidia ja, sie haben ja langsameren Speicher auf der 90 verbaut als auf der 80 jetzt bei Ada. Hätten sie ja nicht getan, wenn sie wirklich Speicher gebraucht hätten, also Transferleistung, Transferrate. Wir haben den Schritt auf GDDR7, das heißt, es wird sowieso alles um 50% schneller. Von daher war das mit den 512-Bit ja überhaupt nicht nachvollziehbar. Jetzt ist es nachvollziehbar, weil eben nicht das Designziel war, zu sagen, wir brauchen 512-Bit für eine 5090, sondern wir brauchen 256-Bit für die 5080. Und das ist nachvollziehbar. Und dann ergeben sich diese 512-Bit halt daraus.
Glaubst du denn, dass auch die Möglichkeit besteht, dass wir am Ende keine RTX 5090 mit 512-Bit sehen werden, weil das zwar der Chip hergibt,
darum aber am Ende wird hinaus, der halt... Also das kann ich mir gut so vorstellen.
Konfiguriert werden.
Ich meine, also wir wissen ja von der 4090, das ist nicht der Vollausbau. Da fehlt ein bisschen was. Und auch schon die 3090, weil ich da ein bisschen weniger noch gefehlt, dann kam ja noch mit der 3090 Ti der Vollausbau, aber das war ja so eine Geburt der Mining-Krise, ja, wo Nvidia versucht hat, noch den UVP mal nach oben zu schrauben, was dann im Nachhinein dann doch nicht so, naja, aber ich würde nicht davon ausgehen, dass wir hier einen Vollausbau erwarten können für die 5090. Ich bin, wie gesagt, der da ist relativ groß, der ist sowieso aufgeteilt, es bietet sich da an zu sagen, egal wo wir einen Defekt im Die haben, das wird dann halt die Hälfte, die teildeaktiviert wird, oder vielleicht kann man das auch dynamisch machen, wird sich dann zeigen, wenn die Leistung gleich bleibt. Ich gehe davon aus, dass sie da wieder irgendwas beschneiden und auch gut möglich,
dass das kann aber auch das Speicher, das kann auch das Speicherinterface.
Genau, und auch gut möglich, dass das Speicherinterface dann genauso betreffen wird. Ich meine, wir hatten jetzt zuletzt die Gerüchte über das PCB der 5090, wo dann gesagt wurde, hier, wir haben Platz für 16 Speicherbausteine, was ja theoretisch 32-Bit bei 32-Bit-Bausteinen, ne, dann auch diese 512-Bit ergibt und was ja auch 32 GB zum Beispiel erlauben würde. Also ich meine, wenn es halt 16 Bauplätze gibt, dann kann man davon halt auch nur 15 belegen. Oder?
Ja, oder
14.
Wenn wir dann mal 408
oder 13.
Das wäre eine,
ja, also ich meine, es heißt ja nicht zwangsläufig, dass es 24 GB werden, wie bei den, wenn man so will, drei Top-Modellen davor, wenn wir die 2080 ja. Ti, die oder 2090, die damals hieß ja noch Titan RTX, wenn man die mit einbezieht. Aber es kann ja sein, dass es 26 oder 28 oder 30 GB werden. Wobei es natürlich für Gaming-Anwendungen dann sowieso egal ist, ob es 24 oder 32 GB sind. Das Letztere verbraucht nur ein bisschen mehr Strom. Aber ergibt alles mehr, deutlich mehr Sinn mit dieser Erklärung, dass das logisch einfach nur gedoppelt ist.
So, und jetzt kommen wir nochmal zu Radeon. Da gab es die Gerüchte, dass AMD das jetzt voll durchzieht mit dem MCM-Ansatz. Es gab ja bei Navi 31 immer schon den A3 immer die Gerüchte, dass das jetzt ein Multi-Chip-Modul-Ansatz werden wird, auch mit mehreren GPUs. Dann hieß es irgendwann, nee, das haben sie gecancelt, das wird jetzt nur noch eine GPU mit diesen Memory-Cache-Dies und so ist es ja dann letztendlich auch geworden.
Also ein großer Grafikchip in der Mitte und das, was ausgelagert wurde, war Cache und Speicherinterface, was Sinn ergeben hat, weil das die Strukturgrößen sind, weil das die Bereiche des Chips sind, die von einer geringeren Strukturgröße nicht sonderlich profitieren. Das heißt, man konnte den größeren Rechenchip in der Mitte mit der eigentlichen Logik, mit den Alus, in einer kleineren Fertigung herstellen. Und das, was von dieser kleineren Fertigung keinen Vorteil hätte, das hat man ausgelagert auf dynamisch anpassbare, etwas größere, gefertigte Chips drumherum, die man skalieren kann, die man das für das Produkt halt braucht, was auf dem Papier super praktisch ist.
Ja, damit erhöht der blöde Cache nicht den Fußabdruck des gesamten Chips auf dem Wafer, was wiederum ja nur dafür sorgt, dass am Ende mehr Chips defekt sind. Oder ich halt nicht so viel Chips und ich nicht so viel Chips auf dem Wafer fertigen kann.
Und für den Kunden heißt es wird teurer.
Doppelt doof ist. Der Chip ist teurer und der ist auch häufiger kaputt. Ja. Und jetzt hieß es aber bei RDNA 4, dass der Navi 44, der kleinere von beiden. Ich glaube, dieses Mal ist es doch andersrum als sonst, weil die Entwicklungsreihenfolge führend ist und, oh Gottes Willen. Ich glaube, Navi 48 ist doch der größere und der würde aus zwei Navi 44 bestehen. Nämlich, also, es wäre ein echter Multi-Chip, also Multi-GPU-Ansatz am Ende, wie bei Instinct 300. Da sind es ja mittlerweile 6 Chiplets, GPU-Chiplets, die da zum Einsatz kommen auf dem MI300X und letztendlich aber auch schon wie bei MI200 Instinct, da waren es ja 2 GPUs, die über ein Interconnect verbunden wurden. So, das habe ich dann alles zusammengefasst, um nochmal zurück zu meiner News, die ich ja jeden Tag und rund um die Uhr zu den Gerüchten schreibe. Hatte dann gestern schon das Update gemacht, dass der Kopit 7 Kimi geschrieben hat, ja und ach nee, logisch sind es aber dann 2, was ja schon auf der Hand lag und deswegen quasi auch schon so drin stand.
Das war jetzt ja zu Video gezogen, zu Black Hole.
Genau, und vorhin habe ich dann aber gesehen, dass ein Leser bei uns im Forum dann darauf verwiesen hat, dass die Quelle für dieses Gerücht, dass Navi 48 2 Navi 44 GPUs wären, dass der, nachdem der, den kennt der ein oder andere Zuhörer vielleicht auch, Kepler L2 nennt er sich, der äußert sich, der ist meistens nicht an der ersten, ganz vorne an der Leaker-Front unterwegs, aber wenn er sich äußert, hat er dann doch relativ häufig recht. Und der hat dieses Gerücht mit, das ist falsch abgetan, und dann hat sich daraufhin die Quelle dieses Gerüchts gemeldet und hat gesagt, ja, das hat er sich ausgedacht. Ja,
toll.
Ja, schön.
Aber ist natürlich die Frage, auf wie viele Gerüchte, die wir hören, trifft das eigentlich insgeheim zu?
Und wie viel stimmt da trotzdem?
Ja.
Ja. Okay, also nichts Genaues weiß man nicht. Ich meine, jetzt haben wir so viel über diese physische GB202 GPU gesprochen, die aber logisch 2 GB203 darstellen soll. Vielleicht ist ja Navi 48 auch eine physisch monolithische Doppellogik Navi 44 GPU, dann wird ja auch wieder irgendwie noch ein Funken Wahrheit dahinter stecken, aber ja, gerade da würde ich jetzt sagen, ist doch wieder alles im Fluss, während ich bei Nvidia da ganz bei dir wäre. Das wird schon in die Richtung gehen, dann bleibt nur die Frage, was da am Ende für Produkte abgeleitet werden draus.
Ja, und generell halt auch die Frage mit der Skalierung. Also auf der einen Seite, ich meine, bisher hatten wir diesen logischen Schnitt ja bei den Gaming-Produkten noch nicht. Also sowohl bei AMD als auch bei Nvidia. Bei dem, was am Ende Gaming-Grafik bringen soll, hatten wir immer einen auch logisch monolithischen Aufbau. Und wir wissen ja, das ist ja quasi mein liebster Vergleich, wir wissen ja, dass die Skalierung da bei den großen Chips schon nicht mehr gut war, von wegen 4080 zu 4090 sind 70% mehr Ausführungseinheiten, aber nur 30% mehr Leistung in UHD mit einem 57X3D. Es kann natürlich auch sein, dass diese Skalierung, wenn wir einen logischen Cut dazwischen haben, noch schlimmer wird. Und das wird dann auch erklären, warum man den doppelt so großen Chip braucht, um dann am Ende noch 30% schneller zu sein. Vielleicht ist es auch so. Das wird sehr interessant.
Ja, dann lass uns doch jetzt noch mal, ich zitter jetzt schon, wollte ich noch sagen. Denn wir werden ja das, was wir jetzt gerade von uns gegeben haben, insbesondere natürlich den Computex-Ausblick, aber möglicherweise ja dann auch doch schon irgendetwas zu einem der jetzt hier nochmal breit getretenen Gerüchte nächste Woche besser wissen. Manchmal vielleicht mit unseren Annahmen konform gehend und manchmal auch wieder dessen, was wir gerade erzählt haben.
Wenn ihr diesen CB-Funk gehört habt und dann nach einer Woche reinschaut und seht, die Folge ist irgendwie offline, dann wisst ihr warum.
Dann war es wirklich peinlich, was wir zu diesen Punkten heute von uns gegeben haben. So, dann haben wir hier nämlich wirklich einen Haken dran und können noch zu dem nächsten Thema übergehen, was ich ja vorhin versprochen habe, nämlich AMD Anti-Lag 2. In a nutshell, Fabian, Nvidia Reflex hat im Jahr 2020 eine API eingeführt, eine Funktion für Spieleentwickler, das ist letztendlich eine API, an die der Nvidia-Treiber andocken kann. Wenn Spieleentwickler das in ihren Spielen einbauen, wird dafür gesorgt, dass die CPU und die GPU möglichst optimal synchron laufen. Das heißt, die CPU bereitet einen neuen Frame vor oder die Draw Calls und alles, was in die Grafikkarte gehen muss, um das Bild zu rendern, genau dann, wenn sie weiß, wenn ich fertig bin, kann die Grafikkarte diese Informationen von mir entgegennehmen und rendert dann das Bild. Das heißt, die CPU nimmt sich erst dann den Mausklick, die Tastatureingabe, irgendwelche Netzwerkinformationen, was andere Spieler machen und so weiter und so fort. Wenn sie es in einem Rutsch fertigstellt und die Grafikkarte rendert ist, dann vergeht am allerwenigsten Zeit zwischen
das diesen ist ganzen zumindest Inputfaktoren
und der Ausgabe. Ja. Genau.
Also weil es geht ja generell darum,
ja,
es die Latenz zu reduzieren.
Ja. Genau, ja, genau. Also das vielleicht noch vorweg. Ne? Es geht darum,
ja,
die Zeit von Mausklick bis man sieht das, was der Mausklick machen soll, auf dem Bildschirm möglichst gering zu halten. Und es gab da vorher schon Tools, die halt eben nicht die Kommunikation zwischen CPU, GPU und Grafiktreiber bedingt haben, also ohne API auskamen. Ich glaube, bei Nvidia, wie hieß denn das? Ultra Low Latency, Low Latency oder sowas? Low Latency
Mode, glaube ich.
Also das gab es schon länger. Und
im Treiber, ne?
Und das gab es ja bald bei AMD auch schon länger. Aber sie hatten halt bis jetzt oder bis, naja, bis Oktober hatten sie halt kein Gegenstück zu dieser invasiven Lösung, wo die Spieleentwickler aktiv werden müssen.
Und dann hatten genau, sie
das ja, hast du schon gesagt, bis Herbst, haha, ja.
Ja, lass uns mal kurz vorwegnehmen.
Antilek Plus, ja.
Ja, also dann da kam ein neues Antilek, das diese Kommunikation zwischen Spiel und Treiber eben herstellen sollte. Das ist dann auch schon gestartet, unter anderem in Counter-Strike 2. Es war allerdings nicht so wie bei Nvidia, dass die Entwickler das implementieren müssen, sondern der Grafiktreiber, der Adrenalin, der hat sich quasi so ein bisschen in die Spielengine reingehackt.
Er hat sich selbst implementiert.
Ja.
Das klingt schon wie Wallhack halt.
Ja. Das fand der Wolf Entity dann nicht so prickelnd, dass da irgendwas in die Engine versucht einzudringen und hat Spieler, die dieses Treiber-Feature, also Anti-Lag Plus hieß es, hast du gesagt, ich weiß es gar nicht mehr, die das aktiviert hatten, prompt ausgeschlossen. Also die haben den Rackban kassiert und
also. Ja, das ist ja accountübergreifend, ne? Also das ist wirklich nicht accountübergreifend, aber das ist ja jetzt nichts, was einen dann nur in Counter-Strike mal für eine Stunde vom Spielen abhält.
Das ist quasi eine Brandmarkung der Schande für diesen gesamten Steam-Account. Also, lief nicht so gut, wurde dann auch prompt wieder zurückgenommen von AMD. Ich weiß gar nicht, ob das Wolf inzwischen, ob das aufgearbeitet wurde, ob die betroffenen Spieler diesen, ob der
Band wurde. Damals wollten sie sich dann melden und drum kümmern. Ich glaube, das haben sie auch gemacht. Aber ja, es war auf jeden Fall PR-Desaster. Es war halt peinlich ohne Ende.
Ja, peinlich. Auch. Aber jetzt haben sie es ja ordentlich gemacht. Jetzt haben sie ja mit Antilek 2 eine API und Wolf hat das dann auch entsprechend jetzt in Counter-Strike 2 implementiert und du hast es dir angeschaut.
Genau, also man brauchte Counter-Strike 2 auf dem aktuellen Patchstand, an das man ja eigentlich über Steam auch nicht mehr herumkommt. Und dann braucht man eine Technical Preview des Adrenaline 24.5.1, in dem das dann schon integriert ist und auf den kompatiblen Grafikkarten, das sind jetzt alle 7000er, 6000er und auch alle iGPU-Produkte, die nicht mehr auf Vega basieren, also auch die APUs der letzten Jahre, mit Ausnahme von dem 70, 30, 35 oder so, der ja Barcelo R und damit noch Vega, du kennst ja dieses Namensschema-Desaster da in der 7000er Mobile-Generation von AMD. Und wer diesen Treiber installiert, der kann dann Antilek 2 in Counter-Strike nutzen und ich habe es mir kurz angesehen im Vergleich einer 4080 Super mit einer 7900 XTX in UHD und da sieht man, ohne die Technologien lande ich in beiden Fällen so bei um die 20 Millisekunden. Das wird gemessen mit einem von Nvidia uns mal zur Verfügung gestellten Tool, das nennt sich LDAT. Das ist im Gegensatz zu dem, was ihr, wenn ihr euch Latenz anzeigen lasst, auf dem Overlay zu gesehen bekommt, das ist dann nämlich wirklich nur die Render-Latenz, die es braucht, um ein Input, der eingeht, an den Monitor zu schicken in einem fertig gerenderten Bild, aber eben die Kette davor und auch die Ausgabe auf dem Monitor, die dann, je nachdem wie schnell der Monitor ist, auch noch Zeit in Anspruch nimmt, nicht beinhaltet, kann man dadurch die ganze Kette testen oder messen, weil LDAT weiß, wann der Input erfolgt und über einen Fotosensor dann auf dem Display aufgesetzt beobachtet, wann daraus ein Ergebnis resultiert, also eine Kontrastveränderung beispielsweise. Entweder bei Mündungsfeuer, das ist dann auch wieder ein bisschen kritisch, weil da gibt es ja durchaus Latenzen, die in für das Gameplay eingebaut worden sind, die dann auch je nach Waffe teilweise unterschiedlich sind. Deswegen hat der Nvidia mittlerweile so eine Funktion implementiert, dass der Mausklick eine extrem schnelle Rechts-Links-Bewegung des Charakters, des Crosshairs hervorruft. Und dann kann man den Sensor auf einer dunklen Stelle neben einer hellen Stelle platzieren und dann wechselt der halt innerhalb von keiner Zeit von hell auf dunkel und das wird dann halt ermittelt. So habe ich das gemessen, kommen bei beiden ohne diese Technologien in UHD bei einem Grundniveau an FPS von um die 260 auf knapp 20 Millisekunden und mit den Technologien lagen beide gleich auf mit 15,1 und 15,3 Millisekunden, also um die 25% besseres Ergebnis. Und das ist auch das, was man erwarten kann. Und jetzt aber auch insbesondere im Blick auf Antilek 2 erwarten sollte, weil letztendlich wurde halt genau das Gleiche gemacht, was Nvidia macht. Warum hat AMD letztes Jahr noch Antilek Plus gemacht? Ich glaube, sie wissen, wie schwierig es ist, jetzt alle Entwickler davon zu überzeugen, Antilek 2 in ihren Spielen zu implementieren, wenn sie das schon für Reflex gemacht haben. Ja,
ja, vielleicht idealerweise
ist es ein bisschen wie DLSS, genau, man kann irgendwas mitnutzen, aber du musst halt ran, du brauchst es. Und wenn es nur das Menü ist, ne? Also
check die
Grafik, was ich anbiete bei einer Radeon Antilek 2. Es ist kein Entwickler hat da Bock drauf. Deswegen dachten wir, wir frickeln uns da selber einen Weg durch.
Ja, und das hier ist auch wirklich, ja. Es ist ja jetzt nicht mehr so, dass da verschiedene Algorithmen hinterhängen, wie bei DLSS, verschiedene Feature-Sets oder was auch immer. Hier passiert ja wirklich das Gleiche. Also es ist ja auch reproduzierbar, was hier halt eben dann mit der Latenz passiert, das ist exakt das Gleiche. Also das ist wirklich so ein Fall, wo es einen Standard geben sollte und dann docken da alle drei Grafikkarten oder zwei Grafikkartenhersteller dran an und fertig. Dass das jetzt halt wieder so ein Clusterfuck ist, das hätte eigentlich nicht so, aber jetzt,
ja. Fand ich noch ganz interessant in der Diskussion zu meinem kleinen Benchmark, ich hatte das ja auch noch in Full HD gemacht, da hat man gesehen, da ist die Latenz sowieso schon niedriger, da kommen wir nämlich von oder da sind wir bei 12 Millisekunden und nicht mehr bei 20 Millisekunden. Warum ist das so? Naja, die Grafikkarte rendert nicht mehr 260 FPS, sondern knapp über 500 FPS. Das heißt, es vergeht erstmal weniger Zeit, die das Rendern benötigt. Das ist der eine Aspekt. Der andere ist aber, die Grafikkarte ist doppelt so häufig in der Sekunde dazu bereit, wieder neue Informationen von der CPU anzunehmen. Das heißt, die Informationen, die die CPU der Grafikkarte gibt, ist auch jeweils neuer. Das ist eigentlich der größere Teil, der da durchschlägt. Und da sieht man nämlich auch, dass mit Reflex und Antilek 2 sich an den Latenzen gar nichts mehr tut. Denn wir sind dann in einem Szenario, wo der Prozessor nicht hinter der Grafikkarte hinterherkommt und die Grafikkarte kriegt sowieso immer das Aktuellste, was der Prozessor überhaupt gerade fertig gemacht hat. Ich kann da nichts besser synchronisieren, weil da staut sich nichts. Und dieser Stau, das wollte ich vorhin noch ergänzen, das ist halt mit diesem APIs oder mit Antilek 2 und Reflex und was auch die Treiber dann probieren, in irgendeiner Art und Weise noch besser, zumindest auf ihrer Seite hinzubekommen, probiert man diese Synchronisation. Oftmals ist es aber eben nicht so oder nicht perfekt synchronisiert, weil das Spiel halt auch nicht die erforderliche Kenntnis darüber hat, wie sich CPU und GPU aktuell miteinander in welchen Auflösungen und so weiter und so fort verhalten. Und es gilt halt grundsätzlich, habe ich durch diese Technologien aber immer nur einen Vorteil im GPU-Limit. Also wenn der Prozessor schneller ist als die Grafikkarte und damit Sachen vor der Grafikkarte liegen bleiben und wenn die Grafikkarte sagt, ja gut, jetzt habe ich wieder Zeit, gib mir mal das, was du hier vorbereitet hast, lieber Prozessor, dann ist das schon älter und dann habe ich da halt eine inhärente Latenz angesammelt. Während im CPU-Limit da einfach keine Effekte von durch diese Technologie sichtbar sind, weil ja, die Synchronisation halt einfach nichts bringt. Die sind schon perfekt synchron durch die zu langsame CPU, die immer sofort dann der Grafikkarte die Daten in die Hand drückt, wenn die Grafikkarte sagt, jetzt kann ich wieder. Ja, und das fand ich aber ganz interessant, weil das vielen unserer Leser, und die sind ja doch sehr versiert in den meisten und eigentlich fast allen und auch in jedem Fall in mehr Themengebieten, als wir es sind, in Summe erst recht, vielen das nicht bewusst war. Und gerade die Tatsache, dass Nvidia die letzten Jahre dafür gesorgt hat, dass Reflex und diesen ganzen High-Competitive Online-Multiplayer-Showtime-E-Sport-Games implementiert hat, haben sie wieder clever gemacht, so ein bisschen so diesen Hauch einer Technologie, die man halt braucht, um zu gewinnen, aber so wie diese Spiele gespielt werden, oftmals halt wirklich mit reduzierter Grafik, mit maximalen FPS.
Ja, gerade CS2, wo du dann ja teilweise mit 3 zu 4 Format mit 540p unterwegs bist.
Und ich meine, die vielen FPS-Wochen macht man das, damit es snappier ist, ne, damit die Latenz ja schon extrem niedrig ist. Okay, dann kann man mit Reflex durch eine Synchronisation vielleicht trotzdem noch was verbessern oder mit Anti-Lag 2, aber das andere Resultat neben diesen sowieso schon niedrigen Latenzen ist bei diesen Settings ja in der Regel, dass nicht mehr die Grafikkarte die 500 FPS auf 500 FPS begrenzt, sondern der Prozessor nicht mehr hinterherkommt. Mhm. Und dann sind wir wieder im CPU-Limit und dann tut sich bei Reflex halt gar nichts. Insofern, ja, den größten Effekt habe ich eigentlich in Szenarien, wo die Latenz sich, in weniger Latenz fühlt sich immer gut an, aber in Szenarien, die ich eigentlich nicht vorfinden werde, in Umfeldern, wo ich eh schon so alles eingestellt habe, dass die Latenz optimal.
Also richtet sich das weniger an ambitionierte E-Sport-Profis, die wirklich auf der Jagd nach der nächsten Trophäe sind, sondern eigentlich ist das ein Feature für Casual Gamer, die in höheren Auflösungen.
Ja, und für Grafikfetischisten, die alles ja, und ja, jederzeit
also in UHD
maximalen Details spielen. Ja, aber das ist nicht das, was man mit diesen Technologien verbinden will. Ne? Aber ich habe es ja gerade schon gesagt. Also der Wechsel von UHD auf Full HD in Counter-Strike, der reduziert die Latenz von 20 Millisekunden auf 12. Allein weil, haben wir vorhin drüber gesprochen. Das mache ich aber nicht, wenn ich gerne ein UHD auf dem UHD-Monitor spiele. Ja. Und dann bringt mir Reflex was. Aber dann bin ich immer noch schlechter, als wenn ich sagen würde, komm, mir geht's ja um die Latenz. Also spiele ich ein Full HD. Dann habe ich nämlich 12 Millisekunden und bin noch latenter unterwegs.
Vielleicht hättest du, ich meine, auf welcher CPU, du hast ja nur mit der 4080 gearbeitet. Vielleicht hättest du die 4090 übertakten müssen und.
Ja. Dann hätte ich wieder keinen AMD-Gegenspieler gehabt, aber es ging mir ja hier um den konkreten Vergleich der Technik.
Das war jetzt nur.
Und ja, Fabian, mit einer 4090 Hardcore OC hast du natürlich nochmal niedrigere Latenzen. Und die allerniedrigsten auch, wenn du Reflex anmachst.
Aber dann halt auch nochmal, aber trotzdem nicht so niedrige, wenn du mit dem gleichen Setup in Full HD unterwegs wärst. Ne? Also
oder
das war ja jetzt quasi nur, das war jetzt eine sarkastische Anmerkung.
Ja.
Nee, aber insgesamt jetzt zu dem, was AMD da gemacht hat, nochmal zurück. Gut, cool. Also haben sie aufgeschlossen. Ich meine, das ist ja das, was wir seit Jahren quasi fordern von AMD oder was wir uns zumindest wünschen, dass sie mit den Software-Features zu Nvidia aufschließen. Mit FSR 3.1 hatten wir ja letztens, scheint es schon sehr in die richtige Richtung zu gehen. Das hier wird jetzt auch aufgeschlossen. Toll. Braucht es halt die Verbreitung in Spielen und das ist, wie du gesagt hast, halt eben dann wahrscheinlich das Problem.
Ja, und da habe ich mal geguckt, es gibt eine Nvidia-Übersicht zu Reflex, da waren, ich glaube, etwas über 50 Spiele drauf. Dann habe ich mal mich an die letzten Techniktests von Wolfgang erinnert, die ja oftmals auch mit Frame Generation, ausgestattet sind. Da muss es dabei sein und die Spiele standen da alle nicht auf der Liste. Die Seite hatte jetzt auch kein Last Time Updated Infofeld, also sie war offensichtlich schon ein bisschen älter. Ich denke, Reflex geht Richtung 100 oder sogar schon drüber, allein durch die ganzen Frame-Generation-Titel. Es sind alle E-Sport-Titel drin. Ja. Und AMD hat jetzt halt eins. Nur, gut, gerade in dem Fall muss man vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Was haben wir auch gerade gesagt? Ne? Für wen bietet es sich an und für wen nicht?
Ja, es ist kein Killer-Feature.
Für viele Spieler ist es halt auch in vielen der Spielen, wo es Reflex gibt, am Ende nicht von Relevanz in den Settings, wie sie spielen. Ja. Fabian, jetzt machen wir den Sack zu mit den AI-PCs mit ARM-SoC. Denn, bevor wir zur Sonntagsfrage kommen, möchte ich da nochmal kurz darauf verweisen. Wir haben ja letzte Woche schon über die Ankündigung gesprochen. Gerade Andreas Frischholz, der ja viel über AI-Bonds schreibt, der hat hinten raus auch nochmal eine ganze Menge zu dem Thema Datenschutz beim Copilot Plus und möglichen Vor- und Nachteilen geschrieben. Also wer sich dafür interessiert, da werden wir heute nicht im Detail drüber reden. Da gab es eine ganze Menge noch im Nachgang der Build und der Google I.O. und so weiter und so fort zu lesen. Aber du hast jetzt ja nochmal ganz konkret unsere Community danach gefragt. Ja, im Titel hast du dir glorreich hat ja so ein Geschmäckle, oder? Wenn man es in den Titel schreibt.
Ist nicht ganz unvoreingenommen. Das ist von sarkastischem Titel. Möchtest du mir hier unterstellen, dass ich da schon eine gewisse Ironie reingebracht habe?
Ja. So, aber du hast nach der glorreichen Windows-Zukunft mit KI auf ARM gefragt.
Ja.
So. Und erstmal aber nochmal Verfolgst du Microsofts Bestrebungen mit dem Copilot Plus PC?
Ja, das ganze Thema ist ja, also es ist ja Windows 11 2024 H2 oder was auch immer, wie das halt heißen wird. Copilot Plus. Ja,
vielleicht doch
und
Windows
ARM.
11. Ich, ja, wie auch, noch, ich habe es ganz oft schon gelesen, Windows 11 2024. Ich glaube, das nennen sie noch mal um und schreiben da die Jahreszahl dran, um so eine Edition draus zu machen. So, aber zurück zu dir, bitte schön.
Also diese drei Themenfelder, die hat Microsoft ja, auch wenn sie eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben müssten, hat Microsoft sie ja sehr eng miteinander verbandelt. Deswegen habe ich das jetzt auch einfach hier zusammengefasst in eine Sonntagsfrage, weil das halt auch irgendwie so das Thema der letzten Tage, der letzten Woche halt auch einfach war. Wir hatten ja diese Microsoft-Messe, ich habe das auch am Anfang alles nochmal verlinkt und unseren Podcast da reingeklatscht. Und ja, die erste Frage war, du hast es schon angesprochen, verfolgen unsere Leser das eigentlich? Und naja.
Also erstmal muss man sagen, 3000 Teilnehmer an der Umfrage ist jetzt kein All-Time-High, aber ist auch nicht All-Time-Low.
Also All-Time-Low waren aber tatsächlich die Zugriffe auf die, also ich habe auch schon intern gescherzt, die Sonntagsfrage hat so weniger Zugriffe, so wenige Klicks auf sich vereint, was nicht der Maßstab ist, das kann mir egal sein, aber ich fand es als Statistik interessant, sogar der Wochenrückblick hatte deutlich mehr Aufrufe als die Sonntagsfrage, ne? Also das
und
zeigt,
der ist irgendwo, ja schon nicht der Gassenhauer sonst.
Ja, ne? Also das zeigt schon das Interesse und vor allem die Lust auf das Thema Windows 11, Copilot plus ARM.
Ja, wobei, da wiederum muss ich sagen, die Inhalte, die wir sonst zuletzt dazu gemacht haben und auch Andreas und auch die Vorstellung, das lief jetzt nicht.
Ja, der Inhalt Googles Gemini KI in der Suche ist ein Desaster, der ging gut, aber ich würde behaupten, der spricht die Fraktion, die auf dieses Thema keine Lust hat, auch auf eine gewisse Art und Weise mehr an.
So, aber jetzt kommen wir mal zu den Antworten auf die ersten Fragen. Ja, von den 3000 Teilnehmern, die aus Versehen oder mit viel Freude in diese Sonntagsfrage gesprungen sind, haben 5,3% gesagt, ja, auf jeden Fall, ich finde das Thema sehr spannend und bin an den neuen Geräten interessiert, vielleicht kaufe ich eins. Die meisten Antworten gab es aber mit 34% bei der zweiten, aber immer noch positiv gestimmten Grundeinstellung. Ja, schon, aber mein Interesse ist eher theoretisch und natürlich beobachte aufmerksam und schaue, wie sich das entwickelt. Also zusammen 39,3%, knapp unter 40%. Und nein, überhaupt gar nicht. Die Themen Copilot plus PC, Windows on ARM und neue KI-Funktionen lassen mich gänzlich kalt, haben 31,5% gesagt. Ja, breite Zustimmung in dieser Sonntagsfrage sieht jetzt natürlich anders aus. Du hast gerade so ein bisschen den Charme vermittelt, als wäre hier wirklich nur, hätten sich ja alle, die dem Thema komplett abgeneigt sind, vereint.
Dafür ja, lass mal zur nächsten Umfrage.
Ja, okay. So, bitte.
Was versprichst du dir von Microsofts neuen Copilot und AI-Funktionen? Sehr viel, ist sehr ansprechend, wird Alltag erleichtern, haben 5,2% gesagt. Das sind vermutlich die 5,3 minus 0,1% von oben. Der
Prozentpunkt sind schon abgesprungen.
Ich bin mir noch nicht sicher, sieht alles erstmal gut aus, aber wie das in der Praxis klappt, ja, 30%. Das ist auch das, was ich ausgewählt habe, aber
ich auch.
Ich hätte auch das darunter nehmen können, nicht sonderlich viel, mögen nette Spielereien sein, aber in ein paar Jahren endet das wie mit Cortana.
Der letzte Halbsatz hat mich dazu verleitet, das definitiv nicht abzustimmen, weil da gibt es, glaube ich, wirklich nicht. Ich glaube es nicht.
Ich glaube es auch nicht, nein. Ich manchmal, wie ist die Tastenkombination Windows C, oder? Ja, manchmal komme ich da, wenn ich den Color Picker, es gibt ja, also wenn man die Microsoft Power Tools, Power Toys verwendet, gibt es ja den Color Picker auf Windows Shift C. Den nutze ich manchmal und manchmal klappt das nicht so richtig. Ich bin mit dem Shift zu spät oder was auch immer.
Habe ich noch nie von gehört. Ich habe es auch noch nie aus Versehen gedrückt. Ich drücke so viel Tasten aus Versehen.
Ja, aber dann, wenn du den Color, gut, warum solltest du Windows C drücken? Ja, doch, wenn du den Zwischenablageverlauf verwendest, Windows V, kannst du auch mal auf Windows C kommen. So,
manchmal drücke ich auf zur Sonntagsfrage.
Nee, aber wenn ich Windows C drücke, dann öffnet sich dieses olle Cortana-Fenster und dann steht da nur Cortana, Windows ist veraltet. Gibt's nicht ganz mehr, ja. Aber es ist doch eingebaut und immer, es ist immer traurig, wenn ich da drauf komme. Naja, egal, persönliche Anekdote. Jedenfalls sagen 41,3%, und das ist dann ja sogar die Mehrheit dieser Umfrage, gar nichts, ganz im Gegenteil, diese KI-Vorhaben von Microsoft, die klingen für mich wie eine Drohung. Ich will das alles nicht auf meinem PC haben.
Sondern nur auf meinem Alexa-Speaker, den ich aber in jedem Raum stehen habe, weil dann rede ich mit dem, das ist so schön persönlich und was der im Hintergrund alles macht, sehe ich ja nicht, weil es gibt keinen Screenshot-Ordner. ist es ja auch gehässig, aber
das ja ist jetzt der Datenschutzbedenken. Ich meine, ich würde das, was Alexa oder was zum Beispiel auch Siri aktuell können, ich würde die nicht als AI bezeichnen. Ne? Also die können halt auf bestimmte definierte, auswendig gelernte Skripte, die man ihnen vorbieten muss, reagieren. Mehr schlecht als recht teilweise. Wenn man dann halt sagt, mache die Lampe bei der Couch aus, anstatt mache die Lampe beim Sofa aus, klappt es schon nicht mehr.
Aber das, wenn du sagst, mache die Lampe beim Sofa aus, Alexa dich nicht versteht und dann jemand sonst auf der Welt sich das anhören muss, darf, kann, während dir deine Freundin im Hintergrund gerade IBAN und PIN zuruft, das stört dich dann aber nicht, oder was?
Nee, ich meinte, dass, das war, du hast ja jetzt gerade, das habe ich ja gerade schon gesagt, du hast ja auf den Datenschutzaspekt angesprochen.
Ja.
Ja. Und es sind aber ja keine KI-Funktionen. Also das ist, ja. Auf den Datenschutzaspekt kommen wir aber ja jetzt.
Ja.
Wie wichtig ist dir bei all dem der Schutz deiner persönlichen Daten? Und da haben 5,8% gesagt, ja, ich würde das nutzen, diese leistungsfähigen KI-Assistenten, selbst wenn meine persönlichen Daten in der Cloud verarbeitet werden, also wenn das nicht lokal auf dem Gerät stattfindet, ist die Minderheit. Die meisten haben gesagt, sie würden das nur nutzen, wenn persönliche Daten nur lokal verarbeitet werden. Oder aber, es ist fast genauso viel, beides ungefähr 35%, sie würden diese Assistenten nur nutzen, wenn gar keine persönlichen Daten verarbeitet werden. Ist die Frage, gut, aber wie damit ist das bewerkstelligbar?
Ist ja ein Nutzungspotent. Ja, aber Recall, das ist ja, hat ja zumindest derjenige, der das jetzt auf einem alten armen Notebook zum Laufen gebracht hat, dass die ganze Zeit offline war, der hat ja aus seiner Sicht bestätigen können, dass Recall zum Beispiel, also dieses Tool, was alle paar Sekunden einen Screenshot erstellt von dem, was gerade auf dem Desktop passiert, das dann mit Machine Learning auswertet und mir jederzeit auf Zuruf wieder zugänglich macht, das läuft ja rein lokal und da wird nichts gesendet. Ich meine auch hoffentlich nicht.
Aber da werden ja trotzdem dann am Ende persönliche Daten verarbeitet.
Ja, aber lokal.
Ja.
Genau, und dann hast du aber hier die, hast du immerhin knapp über 40%, die sagen, ja, dann ist es, was Microsoft dann mit Recall macht. Was
dieser eine User, der das schon zum Laufen bekommen hat, der lebt schon die Zukunft, vor der 42% oder 41% unserer User Angst haben.
Das ist ja, toll. Aber das ist jetzt, ich meine, ich finde die 35,4%, wie gesagt, die sagen, ja, solange das lokal läuft, ich meine, ich habe ja auch sonst meinen ganzen Krempel und Kontoauszüge und so. Klar, ja, kann man immer alles, kann, sollte, müsste man immer alles verschlüsselt ablegen und sich auch sicher sein, dass keiner weiß, was denn nun der Schlüssel ist und wie ich, was das Passwort für den Schlüssel ist und so weiter und so fort.
Sollte,
das ist auch das, ich habe auch mit Andi ein bisschen länger drüber geredet. Natürlich triggert das auch wieder alle, die Bedenken haben, wenn etwas gefühlt neu ist, was aber letztendlich auch nicht wirklich sich unterscheidet von dem, was man aktuell schon so handhabt, nur da fällt es einem nicht auf. Oder ist es eben nicht bewusst? Ja, und gut, aber ja, so. Zurück zur Frage. 23,7% haben gesagt, egal was, wie und wo verarbeitet wird, ich würde einen solchen Assistenten nie nutzen. Dann darf man wahrscheinlich, so wie es jetzt aktuell aussieht, aber auch nicht vergessen, ihn zu deaktivieren. Denn das ist ja, glaube ich, dann alles an. Ja. Und aber da kann ich noch kurz...
Ja, das fand ich auch interessant, ne? Die Umfrage darüber, noch 40%, nein, ich will das alles nicht auf meinem PC haben, aber hier dann nur noch 24%, die sagen, ich will es nicht nutzen.
Hä? Ja, dann halt auf Rechnern von anderen. Ja, also auf dem Rechner meiner Frau nutze ich das dann natürlich, um herauszufinden, was meine Frau auf dem Rechner macht. Also, ja, natürlich nicht.
Oder vielleicht, ja gut, vielleicht hat man das auch so verstanden, von wegen, wenn ich es im Browser nutze, dann ist es ja nicht auf meinem PC. Keine Ahnung.
So, dann wolltest du aber noch wissen, so sag ich mal, wie generativ AI-affin oder avers die Teilnehmer an dieser Umfrage sind. Und dieses Mal sind auch die meisten bis hinten durchgekommen. Dann hast gefragt, nutzt du selbst generative KI-Modelle, also ChatGPT, irgendwelche Bilderstellungs-, Bildbearbeitungsfunktionen und so weiter und so fort. Da haben 6,6% gesagt, ja, sehr, sehr aktiv, ich gebe auch Geld dafür aus. Beispielsweise für ChatGPT Plus oder du musst ja Adobe Firefly oder so, kriegst ja auch alles nicht umsonst. Ja, immer mal wieder, aber Geld ist mir das nicht wert, sind immer noch 26,3%. Ja, selten sind 24,4%. Und über den Daumen gepeilt, nee, teilen wir es nochmal 15,7% und gesagt, nee, nicht mehr, ich habe mir das mal angeguckt. Aber offensichtlich nicht hängen geblieben. Und knappes Drittel, 27,1%, haben gesagt, nee, gar nicht. Und das habe ich auch noch nie. Offensichtlich dann auch noch nicht mal irgendein Käse in den Bing Image Crater reingekippt. Sondern einfach noch gar nicht.
Also das wundert mich halt schon, dass man in einem Technikforum aktiv ist und es dann noch 30%, fast 30% gibt, die nicht mal ChatGPT ausprobiert haben. Aber ja, also ich hätte gedacht, dass es ein bisschen positiver ist. Gut, diese 6,6%, die dafür Geld ausgeben, da weiß ich gar nicht, was ich erwartet hätte. Das nehme ich jetzt mal so hin. Ich tatsächlich habe ich auch aktuell ChatGPT Plus abonniert, der schreibt mir alle meine Artikel. Nee, das kann er nämlich nicht.
Das ist, okay. Nee. Ja, warte mal. Wo ist denn die Briefmarke hier?
Nee, das probiere ich, experimentiere regelmäßig mal damit, von wegen hier, fass mir das mal zusammen oder schreib mal hieraus einen Artikel oder ich hau die Stichpunkte rein, mach mal einen Artikel da draus oder so. Verschiedene Prompts, ich meine, abzuschauen, was geht schon, aber selbst wenn ich dann eine halbe Stunde lang dran rumdoktere, ihm immer wieder neue Prompts gebe, versuche das zu optimieren und in die richtige Richtung lenke, da kommt am Ende kein Text bei rum, den ich veröffentlichen würde mit meinem Namen drunter.
Also promptest du falsch.
Ja, entweder Frage das.
Steve Jobs.
Oder es ist noch nicht gut genug für meine oder für unsere Ansprüche. Ich weiß es nicht. Aber also im Endeffekt, ja, man kann damit dann schon was machen. Aber wenn ich dann halt eine Stunde da sitze, bis das Ding optimal ist, kann ich es auch selber schreiben. Also, back to the Sunday. Es hat andere Vorteile.
Sunday-Umfrage. Werden Microsofts ARM-Bestrebungen von Erfolg gekrönt sein, wolltest du dann ja eigentlich am Ende wissen, ne? Nachdem du so ein bisschen abgeklärt hast, ob die KI-Features, die zuerst auf diesem System starten, aber letztendlich ja auch das System dann nicht allumfassend definieren werden.
Ja, deswegen, also es sind
das,
ja eigentlich...
Das, vielleicht das ist es ja am Ende die Akkulaufzeit, wenn das wirklich funktioniert, dass die Leute dazu verleitet... Windows und ARM-PCs mit
Snapdragon. Deswegen finde ich es auch so seltsam, dass Microsoft diese beiden Themenkomplexe so verbandelt, weil diese ARM-Initiative kann ja ganz andere Vorteile haben, neben den KI-Funktionen, von denen sich 40% fürchten.
8,9% sagen, ja, vollumfänglich, gehe von einem Erfolg der mobilen Lösungen aus und rechne in den nächsten Jahren damit, dass sich ARM-CPUs auch im Desktop-PC durchsetzen werden. Ja, schon, aber nur im Mobile-Bereich, wo Windows und ARM-Rechner überhand nehmen werden. Der Desktop allerdings wird bei x86 verbleiben, sagen 23,3%. Also hier ist es dann doch eher sehr bauchlastig, ne? Die Antworten unten. Die Skepsis ist größer, mit 29,6% haben am meisten gesagt, naja, es ist gut möglich, dass die neuen Windows und ARM-Mobilgeräte etwas erste Erfolge feiern werden, aber mittelfristig werden auch bei Notebooks x86-CPUs der Standardfall bleiben. Ich habe den zweiten Punkt angekreuzt. Was hast du angekreuzt?
Echt? Ich habe den dritten genommen. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren im Windows-Notebook-Bereich eine ARM-Oberhand haben werden. Hm. Aber vielleicht ja doch. Vielleicht.
Also du hast ja keine Jahre vorgegeben.
Ja, mittelfristig, ja, habe ich absichtlich nicht, weil das ist natürlich dann nochmal schwieriger. Ja, und dann trägt das auch Leute wieder ab und sie enthalten sich direkt, weil sie da keine verbindliche Aussage treffen wollen möchten. Aber also was ist mittelfristig? Ne? Also für mich war das jetzt so Zeitraum von 2, 3, 4, 5 Jahren. Gut, das drüber habe ich gar keinen Zeitraum vorgenommen, von wegen nur der Desktop bleibt noch bei x86. Ja, wie lange? Ja, also
ja. Gut, schließen wir diesen Podcast mit 7 steilen Thesen zu Microsofts KI und ARM-Zukunft, die auch noch in der Sonntagsfrage vom letzten Sonntag gesteckt haben.
Das ist ein interessantes Format, das muss ich vielleicht häufiger mal machen, das ist immer lustig, finde ich.
Ja, hat direkt nochmal 300 Teilnehmer abgeschreckt, weil sie wussten, was jetzt los ist, warum sie nicht nur eine Sache auswählen können. Aber ja, du hast 7 steile Thesen gestellt und man konnte sich für alle entscheiden oder auch für keine. Mhm. Gewonnen hat die These, AMD und respektive oder Intel werden in den nächsten Jahren auch ARM-CPUs für Windows-Rechner vorstellen. 45,9%. Die habe ich nicht angeklickt.
Ich auch nicht.
Nicht?
Nee, ich habe sie auch nicht angeklickt.
Ja, ich glaube, eher kippt der ganze Markt und Nvidia mit eigenen ARM-CPUs und andere Teilnehmer, aber ja, also gut, habe ich
nicht. Ach, du meinst, AMD und Intel werden wir in den nächsten Jahren gar nicht mehr haben, oder was?
Nein, aber ich glaube, die werden
Die Fab in Magdeburg wird gar nicht mehr erst gebaut, weil Intel bis dahin
schon abgewickelt ist. Und ich weiß davon noch nichts und ich gebe hier auch keine Aktienratschläge und so weiter und so fort. Auf Platz 2, Nvidia wird in den Markt für Consumer-CPUs einsteigen und eigene ARM-Lösungen für Windows-Geräte vorstellen. Da gab es ja die Woche oder letzte Woche auch Gerüchte, dass sie da was machen werden, weil sie sind halt einfach jetzt kein Doorkeeper im AI-PC. Man braucht sie halt aktuell nicht dafür, weil sie haben keine CPU, kein SoC mit NPU, was ja schon ein Copilot Plus PC begründet.
Sie haben den Premium
brauchen AI-PC, immer wen anders, ja, um eine GPU reinzupflanzen. Und die macht dann aber auch keinen Copilot Plus PC. Ja. So, das haben 44,8% gesagt. Das habe ich auch gesagt, dass ich davon ausgehe.
Gehe ich auch davon aus. Ich meine, das ist ja nicht das erste Mal. Wir haben ja zum Beispiel so Geräte wie die Switch oder so. Da ist ja auch schon AMD
die Tegra-Serie, genau.
Also halte ich für realistisch. Sie haben den Grasshopper Superchip, gut, das ist was ganz anderes, aber dass sie mit ARM unterwegs sind, ich meine, sie haben versucht, das Ding aufzukaufen. Also, dass sie da involviert sind, dass sie da aktiv sind, dass sie daran arbeiten, da gehe ich fest von aus.
So, möchtest du Platz 3 vorlesen?
Qualcomm wird sich perspektivisch neben Intel und AMD als neuer großer CPU-Hersteller für Notebooks mit und PCs mit Windows etablieren. Gehst du davon aus?
Es hat 40%. Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass zumindest Mobile-Rechner, Windows und ARM, das wird immer mehr werden. Sogar Überhand habe ich gestimmt. Ja, habe ich auch angeklickt. Okay. Platz 4, dieses gesamte KI-Thema ist ein Hype, eine Blase kurz vorm Platzen. Ich sag's auch in einem Jahr, ich sag's auch oder euch, in einem Jahr redet da kein Mensch mehr drüber.
Das muss ich mal kurz
korrigieren. Habe ich nicht angeklickt. Du korrigierst 31,7%.
Jetzt ist es Platz euch, 4. So.
Ja,
naja, habe ich auch nicht
angeklickt. Hätte da gleich euch gestanden, dann hätten ja noch viel weniger oder viel mehr da abgestimmt. Ja, und Platz 5, jetzt muss ich kurz, wir erleben gerade den Anfang vom Ende der x86-Architektur für Consumer-Geräte.
Ja, es wird immer steiler, also, wirklich, merkst du?
Es wird immer steiler, wollte ich gerade sagen.
Wobei, ich würde sagen, die davor, die war noch ein bisschen steiler fast.
Also ich sage mal so, ich habe es angeklickt, weil Anfänge können ja lange vor dem Ende erfolgen. Ich habe jetzt einfach mal Ja geklickt und mir gesagt, ich glaube nicht, dass wir noch 50 Jahre lang x86 haben werden, weil ARM ist in so vielen Bereichen so viel stärker und da wurde früher so wenig investiert und jetzt sind so viele große Player dahinter. Das ist, wo die Musik spielt und wo es weitergehen wird. Was hast du da gemacht?
Ich meine, theoretisch hast du recht. Ich gehe auch davon aus, dass wir hier, also dass das nur ein langsamer Wechsel sein wird, der irgendwann auch den Gaming-PC erreicht. x86 wird bestimmt nicht komplett aussterben oder so, aber ich habe es jetzt mal nicht angeklickt, weil ich das noch nicht absehbar vor Augen habe. Also vielleicht ist es halt in 5 Jahren schon so weit, aber glaube ich eigentlich
nicht. Bei den ganzen Diskussionen um ob jetzt auch Nvidia da irgendwas mit ARM macht, um halt letztendlich auch mit einem eigenen SoC direkt Copilot Plus Notebooks begründen zu können. Da habe ich mich wieder auch dran erinnert, dass Nvidia ja ARM kaufen wollte für 40 Milliarden Dollar, was sie dann nach anderthalb, 2 Jahren Prüfprozess nicht tun durften. Sie machen jetzt trotzdem diese Grace Hopper und Grace Blackwell Superchips mit 2 GPUs und ARM SoC. Sie machen diese Tegra SoCs, wo ja möglicherweise auch wieder eine neue Version in der Switch 2 landen wird. Jetzt gibt's die Gerüchte zu den SoCs für Notebooks. Die haben, also was hat die bisher daran geändert, mit ihrem Consumer-Schwergewicht, nämlich den GPUs, irgendwie mit auf der ARM-Plattform durchzustarten? Ja, das ist Windows, das halt einfach nicht gut konnte. Aber wenn sich Microsoft da jetzt bewegt, dann ist ja Nvidia wieder der einzige Hersteller direkt, wenn sie denn dieses ARM-SoC dann auch machen, der aus einer Hand gleich wieder alles hätte. Nämlich den ARM-SoC mit iGPU und NPU, der schon für ein Copilot Plus PC reicht. Ja, und wenn ich jetzt ein Gaming-Notebook habe, dann schmeiße ich halt noch meine GeForce rein. Und die Treiber gibt es ja auch von mir für ARM. Ja, also,
Ja, nee.
Gut, dann also sitzen andere da und sind Nese, ne? Aber das ist ja die perfekte
Marktsituation. Und wie lange dauert es dann, bis dann zum Beispiel ein SteamOS oder ein macOS darauf läuft? Gut, beim letzteren wahrscheinlich ewig, aber
ja, gut. Wollen wir noch die letzten Thesen hier abhandeln?
Es ist ja nur noch eine, oder? Ah, nee, hier sind noch zwei. Ja.
Nee, zwei. Bitte.
Es wird noch dieses Jahr Copilot Plus PCs für unter 1000 Euro im Handel geben. Haben nur 22,6% gesagt. Ich bin aber tatsächlich einer davon. Also
ich nicht.
Nicht?
Okay. Weil angekündigt ist ja jetzt alles ab 13,99. Die kommen dann im Sommer. Ja, das ist noch ein bisschen hin bis zum Jahresende. Ich habe jetzt gesagt, nee, wir bleiben hochpreisig.
Ah, ich will, also dass wir da irgendwie fast 400 Euro verlieren, das bis 31. Dezember, das glaube ich schon. Black Friday vielleicht. Ich meine, es wird ja noch Neues vorgestellt mit Lunar Lake und Strix Point, irgendwas.
Und gedöst. Intel kann dann ja nur noch über den Preis kommen, Vater.
Bestimmt,
also, und
bestimmt.
Letzte steile These. Copilot Plus PCs werden ein Massenphänomen. Spätestens nächstes Jahr will jeder einen haben. 3,7%.
Ja.
Das habe ich auch nicht abgestimmt.
Nee, ich auch nicht.
Weil fast jeder ist ja nicht jeder. So, Fabian, jetzt haben wir für nächste Woche haben wir eine ganze Menge selbst heute aufgestellter steiler Thesen, was so neu und Neuverstellungen zur Computex anbelangt. Im Zweifel habe ich vergessen, was ich diese Woche alles von mir gegeben habe.
Vielleicht ist es auch so besser so.
Ein bisschen aufgeregt bin ich jetzt ja schon. und dann hinten raus haben wir dann auch noch hier öffentlich verbrieft, wie wir auf 7 ganz steile, etwas längerfristige Thesen ja, abgestimmt haben.
Das, also in 20 Jahren hört das mal irgendwer hervor und wird es mir um die Ohren schlagen. Ne?
Ja, ich in Zweifel. Gut, bis dahin haben wir noch eine ganze Menge vorzubereiten, auch für die nächste Woche, hoffe ich zumindest.
Ja, der Podcast nächste Woche wird dann ja auch.
Ja, Reality-Check für uns beide. Das haben wir jetzt schon mehrfach betont. Und klar, ansonsten auch, was sonst, was, ja, Computex. Wir werden uns geplant am Mittwoch treffen, da ist die Computex ja fast schon wieder um, weil der Mittwoch könnte noch ein heißer Tag sein, aber ab Donnerstag ist ja dann da wirklich schon der Deckel drauf. Das heißt, wir planen jetzt mal bis Mittwoch, wenn dann am Ende alles explodiert, dann werden wir uns vielleicht auf Donnerstag vertagen, um nicht die Hälfte verpasst zu haben. Aber zumindest das, was wir jetzt in Aussicht gestellt haben, ist ja am Mittwoch alles schon gelaufen. Und ja, ansonsten haben wir bis dahin, aber was ich gerade noch sagen wollte, noch einiges vorzubereiten, weil wir natürlich bemühen wir uns jetzt auch wieder im Vorfeld um Informationen unter NDA, auch im Sinne der Hersteller. Denn wenn dann alles am Montag über uns hineinbricht, und möglicherweise ja schon am Sonntag die Sachen, die Nvidia alle vorstellen wird, inklusive Gaming Blackwell. Naja, wahrscheinlich eher nicht.
Ja, RTX 5090, dann, Vollausbau auf GB202 mit 32 GB.
Dual VRAM. Slot 799.
Ja.
So, dann, ja, dann, wenn alles über uns hineinbricht, dann ist es halt meistens einfach zu viel. Insofern ist es auch im Sinne der Hersteller, die bei uns dann ihre Berichte sehen wollen, gerne, dass sie uns davor vorab mit was versorgen, aber da ist, glaube ich, entweder kommt da der große Drop aus der Ketchupflasche noch, oder sie haben da dieses Jahr alle nicht so Lust drauf, je nachdem wird das Wochenende sehr arbeitsintensiv oder dann eher die nächste Woche, wir werden es sehen. Sprechen uns dann in der nächsten Woche, wahrscheinlich am Mittwoch, möglicherweise aber auch erst am Donnerstag, da geben wir euch ansonsten noch Bescheid. Wir erinnern auch mal wieder daran, auch wenn wir jetzt zuletzt weniger Fragen beantwortet haben. Es kamen aber auch weniger neue Fragen. Das hier gerne an Podcasts.
Ach doch, wir hatten doch eine von letzter. Oh, jetzt habe ich das vergessen. Oh.
Ja, jetzt ist zu spät. Jetzt ist zu spät.
Ich habe sie vergessen. Nächste Woche wird sie dann beantwortet.
Bis dahin, Fabian. Bleibt gesund und munter. Und ihr liebe Zuhörer auch. Tschüss.
Ciao.